Ihr Lieben, wir sind in der Adventszeit, also in der Zeit der Vorbereitung und des Wartens, des Erwartens von Weihnachten. Wobei, nicht nur. Also wir erwarten eigentlich in dieser Adventszeit das Kommen von Jesus. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann gibt es eigentlich nicht nur ein Kommen von Jesus, das, woran wir an Weihnachten denken, vor 2000 Jahren. Jesus wurde geboren, Gott wird Mensch. Sondern es gibt eigentlich sogar, wenn ihr mich fragt, drei Kommen von Jesus. Also das vor 2000 Jahren, Jesus kommt das erste Mal auf die Erde. Dann die Wiederkunft von Jesus, das sogenannte zweite Kommen am Ende der Zeiten. Also bevor es mit dieser Welt zu Ende geht, wird Jesus wiederkommen, hat er angekündigt. Das ist das zweite Kommen von Jesus. Und dann gibt es noch so etwas, wir könnten es das dritte Kommen von Jesus nennen. Und das passiert eigentlich ständig und immer wieder und wir hoffen darauf in der Zeit dazwischen, dass Jesus in unser Leben kommt, dass Jesus in unsere Gemeinde kommt. Nicht so leibhaftig, so sichtbar wie beim ersten und beim zweiten Kommen, sondern durch seinen Geist. Und wenn wir das letzte Jahr ganz viel Gottes Gegenwart gesucht haben, dann haben wir genau das gesucht, dass Jesus kommt in unser Leben, immer wieder neu, am heutigen Tag. Und heute am zweiten Advent, da geht es um dieses zweite Kommen von Jesus. Nicht das Weihnachtsding, nicht das Gottes Gegenwart suchen, sondern Jesus wird eines Tages, am Ende der Zeiten, wiederkommen. Und es gibt einen vorgeschlagenen Predigttext für heute und der steht in Lukas 21. Und ich möchte mit euch nicht nur diesen Absatz angucken, diesen Abschnitt, der vorgeschlagen ist, sondern einfach mal das ganze Kapitel im Ganzen. Deswegen habe ich schon in die Gruppe geschrieben, nehmt eine Bibel mit. Dort ist eine Schublade offen, da sind Bibeln. Jetzt dürft ihr da noch hinlaufen und euch eine Bibel nehmen. Ihr könnt auch euer Handy nehmen und darauf eine Bibel-App öffnen oder sowas. Mein Tipp ist, bei euren Handy-Einstellungen geht in den Bibellesemodus. Der heißt bei mir im Handy Flugmodus, damit ihr nicht abgelenkt werdet beim Bibellesen. Aber das ist nur mein Tipp. So. Lukas 21, ich habe das hier ein bisschen strukturiert, und zwar als ein Rad. Ihr könnt euch noch die Bibel schnappen, ich erzähle das nebenbei schon. Als ein Rad, so ein Rad hat ja außen die Narbe, dann Speichen, die nach innen gehen und innen die Narbe. Außen, das ist nicht die Narbe, sondern der Reifen und wie nennt man das außen? Egal, Felge, danke, das Wort fehlte mir. Draußen die Felge, Speichen nach innen und innen die Narbe. Und meine These bei diesem Kapitel jetzt ist, Lukas 21 funktioniert so ein bisschen wie so ein Rad. Es hat sechs Speichen, sechs Unterabschnitte, die man ganz gut voneinander abgrenzen kann. Und alle diese sechs Abschnitte, ich habe hier einfach mal die Überschriften draufgeschrieben, die in meiner Bibel sind, deine werden ähnlich sein oder ein bisschen anders. Alle diese Abschnitte, all das, worum es da geht, läuft zusammen in einer Mitte, in der Narbe. Und die ist in diesem Kapitel unausgesprochen. Und wenn du bis zum Ende der Predigt durchhältst, wirst du am Ende der Predigt hören, was meiner Meinung nach diese innere Mitte des ganzen Kapitels ist. Worauf alle diese Abschnitte, die wir uns nur ganz kurz andeutungsweise angucken können, worauf die zulaufen. Diese innere, unausgesprochene Mitte. Das haben wir vor. Und wir steigen gleich ein, weil wir haben ein bisschen Text vor uns. Also schaut in eure Bibeln, Lukas 21. Der Kontext ist, Jesus mit seinen Jüngern ist im Tempel von Jerusalem, kurze Zeit bevor er gefangen genommen und gekreuzigt werden wird. Er ist in diesem Tempel und da passiert so einiges. Und in dieser letzten Zeit seines Dienstes auf Erden vor Kreuzigung und Auferstehung, da wird er schon nochmal provokanter in mancher Hinsicht. Das werden wir heute sehen. So, also sie sind im Tempel und los geht's, Vers 1. Da blickte er auf und sah die Reichen, wie sie ihr Opfer in den Schatzkasten einlegten, also in so eine Spendensammeldose am Tempel. Er sah auch eine arme Witwe, die legte zwei Schärflein ein. Und er sagte, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, denn sie alle haben von ihrem Überfluss zu den Opfern für Gott eingelegt. Sie aber, die Witwe, hat in ihrer Armut alles eingelegt, was sie zum Leben hatte. Die Opfergabe der Witwe. Die Witwe gibt zwei Schärflein. Wie viel ist das? Ein Schärflein war damals die kleinste Münzeinheit, die es gab. Und zwei Schärflein zusammen waren ungefähr ein Hundertstel Tageslohn eines einfachen Arbeiters. Wenn du ganz einfacher, nicht besonders qualifizierter Arbeiter warst, hast du am Tag 100-mal so viel verdienen können im Durchschnitt, wie sie reingelegt hat. Das ist also, wenn du einfach auf Geldbeträge guckst, ist es nicht viel. Aber für sie ist es viel. Jesus sagt, für sie ist es alles. Und keine Sorge, ich mache jetzt keine Kollektenpredigt, wofür wir nachher Geld sammeln. Das wird Jola erzählen und ganz ohne Bezug auf diese Stelle, nehme ich an. Ich gehe auch nicht auf unsere Spendensituation bei Greifbar ein. Mir geht es jetzt um Hingabe. Diese Witwe ist ein Vorbild für Hingabe Gott gegenüber. Die anderen geben von ihrem Überfluss, das, was sie übrig haben. Aber diese Witwe, die gibt das, was sie hat, Gott. Und was steckt wohl dahinter, wenn sie das, was sie eigentlich zum Leben selbst bitter nötig hat, wenn sie das Gott gibt, steckt dahinter das Vertrauen darauf, dass Gott sie versorgen wird. Dass sie nicht am nächsten Tag verhungern wird, weil sie heute Gott Geld gegeben hat. Jesus selbst sagt dieses Prinzip an einer anderen Stelle in der Bergpredigt, Matthäus 6,33 lesen wir, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch all das andere zufallen. Und all das andere, das sind, wenn ihr das im Kontext lest, lest es gerne mal nach, wenn es euch nicht vor Augen ist, Matthäus 6, all das andere, das sind die alltäglichen Dinge, die wir brauchen zum Überleben. Es geht um Essen, Trinken, Kleidung. Das, wofür wir Geld ausgeben. Und Jesus sagt, macht euch darüber keine Sorgen, sondern trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nicht nach eurer Versorgung. Trachtet nach Gottes Dingen und er wird für euch sorgen. Das ist Hingabe. Das, was die Reichen in dieser Szene machen, ist, die sorgen für sich selbst. Die sagen, hey, ich habe ein auskömmliches Einkommen. Ja, so heißt das, ne? Also ich verdiene genug Geld, um damit gut über die Runden zu kommen. Und ich habe sogar noch mehr, als ich brauche. Und was mache ich denn jetzt mit dem, was ich mehr habe? Euren Teil davon spende ich. Das ist Spenden. Das, was die Witwe macht, das ist Opfern. Nicht von dem Überfluss geben, sondern von dem, was ich, wenn ich auf mich selbst allein gestellt lebe, was ich eigentlich für mich bräuchte. Dieses Prinzip zu sagen, Gott, ich gebe mich dir hin. Ich jage nach den Dingen nach, die dir wichtig sind und nicht nach den Dingen, die ich meine, für mich zu brauchen. Im Vertrauen, dass du für mich sorgst. Bisschen schief formuliert, ich sorge für dich und du sorgst für mich. Ich kümmere mich um deine Sachen, du kümmerst dich um meine Sachen. Das ist Hingabe. Es gibt ein anderes Wort, was wir manchmal dafür benutzen. Wir könnten sagen, das ist eine Art Bekehrung. Die Witwe wusste das damals noch nicht. Aber wir können sagen, Jesus, du hast alles für uns gegeben. Jesus, du hast am Kreuz alles für mich gegeben. Und ich will auch alles für dich geben. Ich will mich dir hingeben. Mit meinem ganzen Leib und Leben. Mit Körper, Seele, Geist. Mit meinem Geld und mit meiner Zeit. Mit allem. Ich gebe mich dir hin. Ich will dir nachfolgen. Ich will dich fragen, wofür soll ich das einsetzen, was du mir anvertraut hast? Ich bin nicht Besitzer der Dinge, die ich habe, sondern ich bin Verwalter der Dinge, die du mir gegeben hast und die weiter deine Dinge sind. Das ist eine ganz andere Art zu leben. Das ist Nachfolge im Kern. Das ist Bekehrung. Und das ist Ausdruck der ersten Liebe. Ich habe die letzten Wochen, wenn ich hier gepredigt habe, habe ich immer wieder über diese erste Liebe geredet, die Liebe zu Jesus. Das ist eine Formulierung aus Offenbarung 2, wenn du es nachlesen willst. Diese erste Liebe zu Jesus, die Priorität hat, die größer ist als alle anderen Lieben, die Quelle all unserer anderen Lieben ist. Das hier ist Ausdruck dieser ersten Liebe. Lesen wir weiter. Und als einige vom Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, nicht Weihnachtsgeschenken, kann man sich verlesen, mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, sagte er, also Jesus, es werden Tage kommen, in denen von allem, was ihr seht, nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht niedergerissen wird. Da fragten sie ihn, Meister, wann wird das geschehen und welches ist das Zeichen, wann das geschehen wird? Er aber sagte, seht zu, lasst euch nicht verführen, denn es werden viele unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es und die Zeit ist herbeigekommen. Darum folgt ihnen nicht. Wenn ihr aber von Kriegen und Aufständen hören werdet, dann erschreckt nicht, denn das muss vorher geschehen. Aber das Ende ist noch nicht so bald da. Da sagte er zu ihnen, es wird sich Volk gegen Volk und Reich gegen Reich erheben. Und es werden an vielen Orten starke Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen eintreffen. Und am Himmel werden schreckliche Dinge und große Zeichen geschehen. Wessen Lieblingsbibelstelle ist das? Keiner, okay. Das sind erschreckende Dinge, das sind keine positiven Dinge. Aber Jesus kündigt sie an. Und ich lese und höre da Dinge, die ich tagtäglich in der Zeitung lese, die ich in den Nachrichten sehe. Das ist, und zwar ja nicht erst seit wenigen Wochen, sondern das ist etwas, was sich durch die Menschheitsgeschichte zieht. Kriege, Aufstände, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben, Naturkatastrophen. Jesus kündigt das an als Zeichen. Aber ich will auf einen anderen Punkt noch hinweisen. Vielleicht bist du drüber gestolpert. Die Frage, die an Jesus gerichtet wird, die bezieht sich auf den Tempel. Oh, ist das ein schöner Tempel? Wow, guck dir die Steine an und oh, wie prunkvoll das hier gemacht wurde und so. Zur Zeit damals übrigens war der Tempel noch im Bau. Also Teile, Außenteile des Tempels waren gerade noch im Bau. Und die wären da lang gegangen und sagen, oh, guck mal, und da machen sie das und hier machen sie das. Wow, Jesus, wie schön. Und Jesus sagt hier und auch an ein paar anderen Stellen, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Lasst euch nicht täuschen von diesem Prunk, von dieser Pracht, dieses Gebäudes. Darum geht es gar nicht. Es geht nicht um dieses Gebäude. Und dann fragen sie, ja, wann wird das passieren, diese Tempelzerstörung, die Jesus ankündigt? Wir wissen heute, das war 70 nach Christus, also ungefähr 40 Jahre nach diesem Dialog. Da wurde Jerusalem erobert und der Tempel wurde zerstört. Alles, was übrig ist bis heute, ist ein Teil einer Außenmauer, die Klagemauer, für Jüdinnen und Juden heute enorm wichtig. Das wissen wir heute. Die fragen das Jesus, Jesus, wann wird das so sein? Und wie antwortet Jesus? So, als hätte er gerade eine völlig andere Frage gehört. Und er sagt, ja, es werden Leute geben, die in meinem Namen auftreten, aber falsch sind. Es geht auch um den Tempel. Aber Jesus antwortet auf sich bezogen. Und das ist was, wir hatten das vor einigen Wochen im Gottesdienst, das passiert immer mal wieder, wenn man schaut, wie Jesus über den Tempel redet. Jesus zieht eine enge Verbindung, eine enge geistliche Verbindung zwischen dem Tempel in Jerusalem und sich selbst. Wir hatten eine Predigtreihe im Laufe dieses Jahres, wo es um die Tempel der Gegenwart Gottes ging. Das Zelt der Begegnung während der Wüstenwanderung, der Tempel in Jerusalem in mehreren Formen, den es gab. Jesus selbst als Tempel und dann wir als Tempel des Heiligen Geistes. Jesus selbst als Tempel, darauf bezieht sich Jesus hier. Und alles in diesem Kapitel jetzt, was noch kommt, da verbindet sich das miteinander. Und die große Linie von Jesus ist, es geht nicht um den Tempel als Gebäude. Es geht um Gottes Gegenwart. Und Gottes Gegenwart finden wir in ihm. Also, es werden schlimme Dinge kommen, kündigt Jesus an. Da ist er sehr klar und offenbar ehrlich. Wie immer. Egal, weiter. Weiter im Text. Aber vor diesem allem werden sie die Hände an euch legen und euch verfolgen und euch den Synagogen und Gefängnissen übergeben. Und sie werden euch vor Könige und Machthaber zehren, um meines Namens willen. Das wird euch aber als Zeugnis widerfahren. Darum nehmt euch nun in euren Herzen fest vor, euch nicht vorher zu sorgen, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, denen alle eure Gegner nicht widersprechen oder widerstehen können. Ihr werdet von den Eltern, Brüdern, Verwandten und Freunden verraten werden und sie werden einige von euch töten. Ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Aber nicht ein Haar von eurem Kopf soll verloren gehen. Gewinnt eure Seelen durch eure Beharrlichkeit. Zweimal haben wir Jesus sagen hören, um meines Namens willen. Jesus spricht eine Verheißung aus. Jesus verheißt uns ganz, ganz viel, wenn wir ihm nachfolgen. Ganz viele wunderbare Dinge und auch immer wieder Verfolgung. Ich scheue mich in unseren Breitengraden im Moment von Verfolgung zu sprechen. Aber wir können mit Widerständen rechnen. Es gibt so viele Geschwister im Herrn, so viele Christen weltweit, die wirklich mit Leib und Leben in Gefahr stehen, weil sie Jesus nachfolgen. Das droht uns hier nicht. Wir haben hier keine Christenverfolgung. Aber was wir erwarten können und müssen und vielleicht auch in Zukunft immer mehr, ist mindestens mal großes Unverständnis, Spott, Hohn, dass wir Leute ärgerlich machen, einfach weil wir Jesus nachfolgen und damit vielleicht gewisse Überzeugungen haben, die sich daraus ergeben, die völlig unpopulär sind heutzutage. Wir müssen mit Widerständen rechnen, vielleicht auch mit Anfeindungen. Und Jesus ist brutal ehrlich. Er sagt, wenn du mir nachfolgst, wirst du nicht von allen gemocht werden. Sie werden euch hassen, steht dort. Wenn du so ein bisschen tickst wie ich, dann möchtest du nicht gehasst werden, sondern gemocht und geliebt. Ich will gemocht werden. Von euch und von allen anderen. Auch von denen, die das mit Jesus richtig blöd finden oder dumm finden oder anstößig finden, gefährlich finden. In meinem Herzen ist dieser Ruf, gemocht zu werden. Aber Jesus sagt mir, wenn du mir nachfolgst, werden dich Leute ablehnen. Wenn du dich entscheidest, mir nachzufolgen, wirst du auf Widerstand stoßen. Durch die ganze Bibel hindurch oder vor allem dann durchs Neue Testament sehen wir das. Das Evangelium von Jesus, also die gute Botschaft von Gott für uns, stößt auf zwei verschiedene Reaktionen. Radikale Annahme und radikale Ablehnung. Selten was dazwischen. Radikale Annahme. Ja, Jesus, ich gebe mich dir hin, wie die Witwe. Ich gebe alles auf für dich. Und radikale Ablehnung mit, lass uns die Steine nehmen und auf sie werfen. Und wir müssen bis heute damit rechnen, dass das Evangelium sich nicht verändert, sondern dass das Evangelium bis heute radikal angenommen wird, aber auch radikal abgelehnt wird. Auch wenn die Gründe vielleicht andere sind von Zeit zu Zeit und Ort zu Ort, warum es abgelehnt wird und auch die Mittel, wie es abgelehnt wird, auf jeden Fall andere sind. Jesus kündigt hier zukünftige Verfolgung an. Wir werden gehasst werden. Nochmal, die Stimme meines Herzens sagt, tue Dinge, dass Leute dich mögen. In unserer Kultur und in allen Disney-Filmen ist dieses Narrativ, diese Botschaft, folge deinem Herzen. Auch in so vielen Liedern, folge deinem Herzen. Wenn ich meinem Herzen folge, lande ich da, dass ich Dinge tue, um nicht anzustoßen, um nicht anzuecken. Wenn ich meinem Herzen folge, mache ich Dinge, damit ich gemocht werde. Ich darf nicht meinem Herzen folgen. Nicht folge deinem Herzen, folge deinem Herrn, Jesus. Wenn ich meinem Herzen folge, werde ich nicht Jesus nachfolgen. Und es kann bei dir vielleicht ein anderes Thema sein, wo dich dein Herz hinführt. Aber lass uns das prüfen. Wo führt uns unser Herz hin? Und ist es deckungsgleich mit dem, wo Jesus uns hinführen will? Wunderbar, dann sollten wir es trotzdem tun, weil Jesus es sagt. Führt es uns woanders hin? Stehen wir vor der Entscheidung. Jesus nachfolgen oder unserem Herzen. Und am Ende steht hier, aber nicht ein Haar von eurem Kopf soll verloren gehen. Gewinnt eure Seelen durch eure Beharrlichkeit. Also Jesus sagt, es kommt Widerstand. Er sagt, das habe ich gerade gar nicht so betont, er sagt, macht euch keine Sorgen. Ich werde euch Mund und Weisheit geben. An anderen Stellen ist deutlich, es ist der Heilige Geist. Es gibt einen Beistand. Jesus sendet uns jemand, der in dem Moment uns das gibt, was wir brauchen. Gedanken, Worte, Haltung, Stärke, Durchhaltevermögen, Mut, Liebe, was immer es ist. Wir müssen uns nicht sorgen, wir müssen uns nicht vorbereiten, steht hier. Sondern in dem Moment dürfen wir darauf vertrauen, dass Gottes Geist bei uns ist, mit uns ist und durch uns wirkt. Und drittens, wir sind sicher in Gottes Hand. Wir müssen uns keine Sorgen machen, verloren zu gehen. Wir sind sicher in Gottes Hand. Wir sind nicht sicher in dieser Welt. Wir sind sicher in Gottes Hand. Du kannst so leben, dass du möglichst sicher bist in dieser Welt. Dass alle dich mögen zum Beispiel. Aber dann läufst du Gefahr, dass du nicht sicher in Gottes Hand bist. Oder du kannst so leben, dass du sicher in Gottes Hand bist. Aber dann läufst du Gefahr, dass du immer mal wieder in Teilen dieser Welt nicht sicher bist. Nicht alles schön und kuschelig und wunderbar ist. Habe ich erwähnt, dass Jesus in diesen letzten Worten, bevor er gefangen genommen wird, ziemlich radikal ist? Okay. Lesen wir weiter. Du kannst dich, wenn du gerade getroffen wurdest persönlich, kannst du dich ein bisschen zurücklehnen. Jetzt geht es um Jerusalem. Das bist du nicht. Ab Vers 20. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung herbeigekommen ist. Dann fliehe in die Berge, wer in Judäa ist. Und wer drinnen ist, der gehe schnell hinaus. Und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein. Denn das sind die Tage der Vergeltung, damit alles erfüllt wird, was geschrieben wurde. Wehe aber den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not auf Erden und Zorn über diesem Volk sein. Und sie werden durch die Schärfe des Schwertes fallen und gefangen unter allen Völkern weggeführt werden. Und Jerusalem wird von den Nationen zertreten werden, bis die Zeit der Nationen erfüllt ist. Okay. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich vermute, dass nicht alle von uns diesen Text lesen und sofort sagen, ah ja, genau, das meint Jesus, das meint Jesus. Das ist so eine Ankündigung, die wir vielleicht so ein bisschen enträtseln müssen. Jesus kündigt hier erstmal die Einnahme Jerusalems, die Zerstörung Jerusalems, die Zerstörung des Tempels an. Das ist 70 nach, also 40 Jahre nach diesen Worten, ist das wirklich passiert. Und Jesus sagt, dass das brutal sein wird und grausam und schrecklich sein wird. Und alles, was wir aus historischen Quellen wissen, ist es so gewesen. Und er nennt das, den Vers 22, den Tag der Vergeltung. Damit alles erfüllt wird, was geschrieben wurde. Ein Tag der Vergeltung, der eine Erfüllung dessen ist, was im Alten Testament von den Propheten angesagt wird. Und tatsächlich gibt es eine Reihe von Bibelstellen im Alten Testament, die wir so verstehen können, ich würde sagen müssen, dass sie dieses Ereignis vorhersagen, dass sie darauf vorbereiten. Wir haben gerade so viel Strecke an Bibeltext heute vor uns, dass wir jetzt da nicht uns Texte angucken. Aber die gibt es. Und dann steht dort aber nicht nur, dass es eine Erfüllung ist, sondern dass es ein Tag der Vergeltung ist. Und jetzt die Frage, Vergeltung wofür? Einige von euch wissen, dass ich sehr inspiriert werde durch Lehren von messianischen Juden. Messianische Juden, das sind Juden, die als Juden leben und die Jesus als ihren Herrn angenommen haben und Jesus nachfolgen. Messianische Juden werden die genannt. Und wir haben gerade diesen akustischen Adventskalender, den haben wir seit 3 Jahren. Das ist eine messianisch-jüdische Perspektive auf Bibelstellen im Alten Testament, die den Messias ankündigen. Und ich finde da so viel Interessantes und Wunderbares und Kostbares drin. Klammerbemerkung, ich weiß, wir haben gerade ein technisches Problem mit der Website, wir sind dran. So, also messianische Juden. Was sagen messianische Juden zu diesem Abschnitt? Messianische Juden lehren, dass dies ein Tag der Vergeltung ist, weil Jerusalem Jesus abgelehnt hat. Jesus ist nicht zuerst ein christlicher Erlöser. Jesus ist zuallererst jüdischer Messias. Jesus ist Jude. Das ist uns manchmal vielleicht nicht so bewusst, aber er ist Jude. Er ist der Retter des jüdischen Volkes, aus dem selbst er selbst kommt. Es geht um die Rettung Israels. Und als Jesus auftrat, hatte er zuerst nur jüdische Menschen um sich herum, die ihm gefolgt sind. Männer, auch Frauen. Aber in Jerusalem wendet sich, spätestens in Jerusalem, vorher gibt es auch schon so ein paar Momente, wendet sich das Blatt und er wird abgelehnt. Von dem jüdischen Volk dort, von den religiösen Führern der damaligen Zeit. Und sie lehnen ihn nicht nur ab, sondern, radikale Annahme, radikale Ablehnung, sie bringen ihn ans Kreuz. Sie veranlassen, sie bewirken, dass er gekreuzigt wird, dass er stirbt. Sie lassen ihn töten. Messianische Juden sagen, das hier, was wir hier lesen, zeigt, dass die Zerstörung Jerusalems, die Zerstörung des Tempels, die so schmerzhaft ist für die jüdische Identität, dass die Konsequenz ist der Ablehnung von Jesus damals. Und messianische Juden sagen, seitdem ist unser Volk, also sagen sie, ne, also ist das jüdische Volk, in Verstockung oder Verblendung. Sie sehen nicht, dass Jesus ihr Messias ist. Aber aufgrund von einigen Bibelstellen, für die wir jetzt nicht Zeit haben, gehen sie fest davon aus, dass am Ende der Zeiten, bevor Jesus wiederkommt, das Volk Israel Jesus als den erkennen wird, der er ist. Nämlich ihr jüdischer Messias. Und das, so sagen messianische Juden, das ist das, was passiert, bevor Jesus das zweite Mal wiederkommt. Vor dem Ende der Welt. Und in der Zwischenzeit, und in der Zeit bewegen wir uns gerade, ist es die Zeit, wo Israel nicht verworfen wurde, nicht durch die Nationen, durch Christen ersetzt wurde, sondern verstockt ist, in einer Verblendung lebt. Aber das wird nicht das letzte Wort sein. Und auch das klingt hier in Vers 24 an. Jerusalem wird von den Nationen zertreten werden, da könnten wir jetzt historisch ganz viel uns anschauen, wo das passiert ist, bis die Zeit der Nationen erfüllt ist. Also bis zu einem Punkt. Und dann wird es dann wird es anders werden. Messianische Juden sagen, Jesus wird wiederkommen, nachdem das Volk Israel ihn angenommen hat, im Großen und Ganzen, als ihren Messias. Dann kommt Jesus wieder und genau darüber redet Jesus jetzt. Ab Vers 25. Dann werden Zeichen an Sonne und Mond und Sternen geschehen und auf Erden wird den Völkern bange sein, in Ratlosigkeit, beim Brausen des Meeres und der Wasserwogen. Und die Menschen werden vor Furcht und Erwartung der Dinge, die auf Erden kommen sollen, verschmachten, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Menschensohn in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit kommen sehen. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann blickt auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wieder so eine Textpassage voller Schrecken, voller... Als Film anschauen, das ist mal ganz nett, aber dabei sein würde ich nicht wollen, oder? Ich finde an diesem Abschnitt spannend, dass es wiederum zwei Reaktionsweisen gibt auf diese Ereignisse. Die eine Reaktionsweise ist Erschrecken. Erschrecken und Angst und Unsicherheit, völliges Überraschtwerden, Panik, Erschrecken. Und für das andere steht dieses Wort ganz am Ende, Erlösung. Wenn ihr das seht, blickt nach oben, hebt eure Häupter. Was ist da oben? Von da kommt Jesus wieder. Denn eure Erlösung naht. Wer ist unsere Erlösung? Jesus. Erlösung. Freude. Erleichterung. Erfüllte Sehnsucht. Wenn ich das lese, womit identifiziere ich mich mehr? Erschrecken oder diese Erleichterung der Erlösung? Ich habe das vor, weiß nicht, 2 Wochen oder so hier in der Predigt schon mal gesagt. Wenn ich an das Wiederkommen Jesu denke, an das Ende der Welt, dann erschrecke ich über mich, dann erschrecke ich darüber, wie wenig ich das herbeisehne. Und wie sehr ich mir eigentlich wünsche, dass das in vielen, vielen Generationen später ist, aber ich mein Leben so bis in den Ruhestand hinein mit vielen tollen Enkelkindern und einer ganz erfüllten Lebenszeit zu Ende leben kann und dann sterbe ich und dann will ich auch gerne bei Jesus sein. Und ich habe in dieser Predigt gesagt, und das gilt heute immer noch, ich merke bei mir, dass dahinter ein Mangel an dieser ersten Liebe steckt. Das, was ich vorhin bei der Witwe betont habe. Diese Liebe zu Jesus als erste Liebe. Ich habe neulich darüber geredet, dass Jesus der Bräutigam ist und wir als Gemeinde die Braut. Das, was hier ist, ist die Vereinigung von Braut und Bräutigam. Er ist ganz bei uns. Er ist dann ganz da. Jesus ist auch jetzt schon bei uns, aber nicht so unmittelbar, nicht so ganz, in dieser Spannung von schon jetzt und noch nicht. Und ich glaube fest, wenn ich in dieser ersten Liebe wachse, dann wächst meine Sehnsucht nach Jesus und dann blicke ich anders auf diese Texte. Aber das ist bei mir Work in Progress. Bei dir vielleicht nicht? Dann will ich von dir lernen. Bei dir vielleicht auch? Dann lade ich dich ein auf denselben Weg. Hebt eure Häupter, weil eure Erlösung sich naht. Und zu dem, was ich gerade gesagt habe, spricht Jesus mir mit den nächsten Worten total ins Herz. Mit diesem, Jesus, ich will dich lieben und ich will dir nachfolgen, aber also komm wieder. Aber nicht so bald. Jesus sagt, dann erzählt er ihnen ein Gleichnis. Betrachtet den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie schon ausschlagen, dann seht ihr es an ihnen und erkennt, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass all das geschieht, dann wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen des Lebens und dieser Tag plötzlich über euch kommt. Denn er wird wie ein Fallstrick über alle kommen, die auf der Erde wohnen. Darum seid nun alle Zeit wach und betet, dass ihr würdig geachtet werdet, all dem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Menschensohn zu stehen. Und dann kommen noch zwei Verse, die nichts mit seiner Rede zu tun haben. Die lassen wir mal aus. Jesus sagt, wenn all das passiert, dann ist das Reich Gottes nah. Wir predigen hier häufiger über das Reich Gottes in dieser Spannung von schon jetzt und noch nicht. Und wir betonen häufig dieses schon jetzt, diese Sehnsucht, mehr von deinem Reich jetzt und hier, in unseren Familien, in unserer Nachbarschaft, in unserer Stadt, in unserem Land. Und es gibt diese Seite des noch nichts. Es gibt diese Vollendung des Reiches Gottes, die am Ende der Zeiten passiert, aber noch nicht auf dem Weg dahin. Und Jesus spricht hier über dieses Ende der Zeiten, wenn das Reich Gottes vollendet ist. Und in dieser Passage hier, die wir gehört haben, geht es viel um schreckliche Ereignisse, die uns erschrecken können. Aber das, was passiert, wenn das Reich Gottes da ist, das ist, wenn es nah ist. Das, was passiert, wenn es da ist, lesen wir zum Beispiel am Ende im Buch Offenbarung, dann werden alle Tränen abgetrocknet und kein Schmerz und kein Leid wird mehr sein und kein Tod wird mehr sein. Dann ist Gott ganz bei den Menschen. Dann ist all das, was in dieser Welt bedrängend und schrecklich und furchtbar ist, ist Vergangenheit. Und wenn ich mir das vor Augen führe, denke ich, doch, klingt irgendwie gut. Aber das, was mich vor allem anspricht in diesem Mangel an erster Liebe, den ich bei mir merke, das sind diese Worte: Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen des Lebens. Dass dieser Tag nicht plötzlich unerwartet über euch reinkommt. Erwartet ihn. Erwartet ihn. Lasst euch nicht, ich formuliere es mal anders, lasst euch nicht ablenken und wegführen durch die Dinge des Lebens. Behaltet den Fokus auf mir. Lasst die Liebe zu Essen und Trinken und Besitz und Menschen und Hobbys und ideellen Werten und was immer. Lasst diese Liebe nicht stärker werden als die Liebe zu mir. Lasst euch nicht wegführen, nicht wegziehen, nicht ablenken von den Dingen des Lebens. Habt den Fokus auf mir. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich dieses Kapitel wie so ein Rad sehe. Mit Felge, mit Speichen, die alle hinführen zu der Narbe, zu der unausgesprochenen Mitte. Es gibt etwas, was in keinem dieser Texte, die wir jetzt gehört haben, dieser Abschnitte, von Jesus explizit gesagt wird. Nicht an der Stelle, an vielen, vielen anderen, aber nicht an dem. Aber was aus meiner Sicht so etwas wie die Mitte ist, die all das verbindet, wo jede dieser Speichen hinführt. Und diese Mitte, einige von euch werden das schon ahnen, ist Jesus, die erste Liebe. Jesus, die erste Liebe. Wir sehen diese Hingabe der Witwe und dieses Prinzip dahinter. Sie damals hätte das nicht formuliert, aber das Vorbild, was es für uns ist, ist: Jesus, du bist meine erste Liebe. Jesus, ich gebe mich dir hin im Vertrauen, dass du für mich sorgst. Jesus, erste Liebe. Dann diese Ankündigung von all dem Schrecklichen, der Anfang der Wehen, heißt es in der Überschrift meiner Bibelstelle. Egal. All das können wir doch nur hoffnungsvoll entgegengehen, ohne Angst und Zittern, wenn uns klar ist: Jesus, du bist unsere erste Liebe und wir werden nicht zu kurz kommen und wir sind sicher in Gottes Hand. Und auch wenn wir in dieser Welt nicht immer sicher sind, wir sind sicher bei dir. Und genau das gilt für die zukünftigen Verfolgungen. Überhaupt, dass ich sage: Jesus, ich folge dir nach, der du mir sagst, du wirst aber auf Ablehnung stoßen, sogar auf Verfolgung. Einige von euch werden auch sterben. Das ist absurd, das ist dumm. Hört damit sofort auf, wenn nicht Jesus deine erste Liebe ist. Die Zerstörung Jerusalems. Wir haben das eben gehört, diese messianisch-jüdische Interpretation davon, die ich sehr überzeugend finde, auch vom Text her. Jerusalem wurde zerstört, weil sie Jesus nicht die erste Liebe haben sein lassen, sondern das Gegenteil. Und dann wird Jesus wiederkommen. Hochzeit, Vereinigung, ganz beisammen sein. Wunderbar, wenn Jesus meine erste Liebe ist. Und am Schluss ermahnt er uns zur Wachsamkeit, so heißt es in meiner Überschrift. Lasst euch nicht von den Dingen ablenken. Behaltet den Fokus. Behaltet den Fokus auf Jesus. Jesus, deine erste Liebe. Jesus, die erste Liebe, ist die Mitte, die unausgesprochene Mitte dieses Textes. Das ist das, wo das alles drauf zuläuft. Und ich habe das vor ein paar Wochen hier in der Predigt gesagt, ganz ehrlich, bei mir, mich trifft das an verschiedenen Stellen immer wieder. Und ich muss im Moment wieder und wieder bekennen, Jesus, ich will, dass du meine erste Liebe bist. Ich entscheide mich dafür, dass du meine erste Liebe bist. Aber ich sehe in meinem tagtäglichen Leben, dass ich andere Dinge davor schiebe. Dass diese erste Liebe zu dir in den Hintergrund tritt. Und ich will zurück zu dieser ersten Liebe. Nochmal, das ist eine Formulierung aus Offenbarung 2 im Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Lest das gerne durch, wenn ihr dem auf die Spur gehen wollt. Jesus, ich will zurück zu dieser ersten Liebe, zu dir. Dass du Nummer 1 bist, dass du Priorität bist und davon alles andere sich ableitet. Und ich will diese Predigt enden mit einer radikalen, provokanten, vielleicht schmerzhaften Frage. Ich finde passend zu diesem Text. Die Frage ist, ist Jesus deine erste Liebe? Und wenn du gerade aus vollem Herzen Ja sagen kannst, dann beneide ich dich und merke gleichzeitig, dass Neid nicht gut ist und denke, so schön, sei gesegnet, das ist so gut. Es ist keine falsche Demut. Wenn du gerade fühlst, Jesus ist meine erste Liebe, musst du nicht aus falscher Demut sagen, ja, nee, ich muss nur auf die Knie gehen und Buße tun. Aber vielleicht geht es dir auch so wie mir und du merkst, da ist gelinde gesagt Luft nach oben. Oder ich brauche gerade eine radikale Umkehr. Dann lade ich dich ein, das zu tun. Zu Jesus zu kommen. Zu sagen, Jesus, ich will, dass du meine erste Liebe bist. Ich entscheide mich, dass du meine erste Liebe bist. Bitte hilf mir, so zu leben, wie ein Leben aussieht, wo du meine erste Liebe bist. Denn das, und das ist ganz wichtig, das ist nichts, was wir aus eigener Kraft können. Das ist nichts, was wir ohne Gottes Geist können. Du kannst diese Entscheidung treffen, Jesus, sei du meine erste Liebe. Theologenfußnote, selbst darin wirkt der Heilige Geist. Aber du kannst heute diese Entscheidung treffen, du bist meine erste Liebe, ich will das. Und ab dann wirst du Tag für Tag seine Hilfe brauchen, seine Nähe brauchen, seinen Geist brauchen, um so zu leben. Um so zu leben, dass dein Leben die Überschrift trägt, Jesus, erste Liebe. Amen.